Neues Jahr bedeutet bei uns bei der Dosis Wissen natürlich auch neue Studien. Und wir schauen heute mal, ob es da nicht vielleicht ein paar gute Nachrichten gibt. Wäre doch zur Abwechslung mal ganz schön. Wir gucken uns heute genauer die Behandlung der atopischen Dermatitis an.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und herzlich willkommen wieder zu Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Auch heute hört ihr uns wieder ab 6 in der Früh, wie jeden Werktag, wenn ihr das möchtet, mit einem Thema für euch in schnellen 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Donnerstag, der 8. Januar.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Heute liegt der Fokus also auf der atopischen Dermatitis. Ist euch mit Sicherheit auch schon mal begegnet, wenn ich sie gleich nochmal genauer beschreibe. Da hat sich in letzter Zeit sehr, sehr viel getan. Allerdings gibt es immer noch keine vollständige Krankheitskontrolle für die Betroffenen. Dann kommen auch noch Probleme mit der Verträglichkeit oder Sicherheit der verfügbaren Behandlung hinzu. Das heißt also, irgendwie braucht es da was Neues, beziehungsweise das würde sehr viel weiterhelfen. Daher schauen wir uns heute eine, beziehungsweise eigentlich sind es zwei, herstellerfinanzierte Studien an. Also aufgemerkt, wie gesagt, herstellerfinanziert. Allerdings handelt es sich auch um sehr neue Medikamente. Dementsprechend gibt es da kaum was anderes. Veröffentlicht wurden diese im Lancet erst jetzt im vergangenen Monat, im Dezember 2025. Und darüber haben wir uns aber natürlich auch mit einer unabhängigen Expertin unterhalten, und zwar mit Silke Hoffmann. Sie ist Dermatologin am Helios-Universitätsklinikum in Wuppertal der Universitätskliniken Witten-Herdecke und in dieser Funktion Direktorin des Zentrums für Dermatologie, Allergologie und Dermatochirurgie. Holt euch also den ersten Kaffee des Tages. Und dann gehen wir mal rein ins Thema. Und wie versprochen verliere ich jetzt erstmal ein paar allgemeine Worte zur atopischen Dermatitis. Ist eine chronische oder auch chronisch rezidivierende, wenn man Pech hat, nicht kontagiöse Hauterkrankung. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil viele, die das haben, die werden natürlich auch stigmatisiert, weil man denkt, das ist anstrengend, ist es aber nicht. Prävalenz ist 13% aller Kinder sind Betroffenen und dann nur noch zum Glück 2% aller Erwachsenen, zumindest zeitweilig. Aber insgesamt haben wir es damit mit jährlich ungefähr 1,2 Millionen Erwachsenen und 1,3 Millionen Kindern zu tun. Gar nicht so wenig insgesamt. Die Allgemeinheit hat eher eine leichte Form, aber es gibt auch sehr viele Patientinnen und Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Form. Mindestens 220.000 der Erwachsenen haben eine mittelschwere bis schwere Form der atopischen Dermatitis. Wie sieht das dann aus? Sobald ich da in den mittelschweren bis schwereren Bereich gehe, natürlich eine große eingeschränkte Lebensqualität, denn da kommen wir jetzt zu den Ausprägungen. Wie sieht die atopische Dermatitis aus? Sie hat einen starken Juckreiz. Es sind sichtbare Körperareale befallen, wie das Gesicht, die Hände. Es ist eine ausgeprägte Hauttrockenheit da. Die Läsionen können sich ausbreiten. Und natürlich führt das alles so insgesamt mit dem Juckreiz zu Schlafstörungen. Da können sich natürlich dann noch soziale Ängste draufpacken, Depressionen, Hilflosigkeit, eine fehlende Krankheitsbewältigung. Also das ufert immer weiter aus, ihr merkt schon. Umso wichtiger ist es, dass es da eine gute Behandlung gibt. Es gibt ja auch schon ein paar topische Glukokortikosteroide. Klar, logisch, kennen wir alle. Topische Calcineurin-Inhibitoren, auch die sind seit einigen Jahren verfügbar. Und in den vergangenen 15 Jahren sind also verschiedene Biologika und JAK-Inhibitoren dazugekommen, wie das ja bei sehr, sehr vielen chronischen Autoimmunerkrankungen gewesen ist. Unsere Expertin Silke Hoffmann beschreibt die Situation so. Wenn Sie sich die Studienlage anschauen, dann erreichen wir mit den zur Verfügung stehenden Methoden in der Regel eine 75-prozentige Verbesserung dieses sogenannten AZ-Scores, also Eczema Area and Severity Indexes. bestenfalls, und jetzt aufgemerkt, bei ungefähr 60-70% der Patienten. Ich formuliere das nochmal ganz kurz ein bisschen um. Also wir haben nur eine 45-prozentige Verbesserung bei, ja, so gut 2/3 der Betroffenen. Das ist also insgesamt alles gar nicht so super. Und Hofmann sagte uns weiter, auch bei einer 75-prozentigen Verbesserung leiden ja die Patienten oft weiterhin unter einem belastenden Juckreiz und einigen bleibenden Ekzem. Das heißt also, sie sagt, wir können da ganz klar weiter von einem unmet medical need sprechen. Deshalb ist seit einiger Zeit mehr im Fokus der OX40-Rezeptor und eben alle Wirkstoffe, die darauf abzielen. Da gibt es auch noch ein paar Liganden, die OX40L. Und dazu gibt es jetzt eben diese doch relativ neue Studie, Rocket-Studie mit Rocatinlimab. Ihr merkt da, was die gemacht haben, ne? So ein bisschen gleich klingt Rocket Rocatinlimab. Macht es mir auch leichter. Rocatinlimab ist ein monoklonaler Antikörper, der eben genau diesen OX40-Rezeptor blockiert. Was macht OX40 ganz genau? Wir gehen da jetzt nicht ins biochemische Detail, keine Sorge. Aber sei kurz erwähnt, ist ein co-stimulatorischer Rezeptor, sitzt auf aktivierten T-Zellen und spielt eine ganz zentrale Rolle bei der Regulation von Immunantworten, die ja offensichtlich bei der atopischen Dermatitis eben dann überschießend sind. Wird aktiviert durch die Bindung des Liganden OX40L und deshalb eben auch dann, wenn da dran was bindet, eine verstärkte und verlängerte T-Zellantwort. Und als Ergänzung hatte unsere Expertin noch angemerkt, OX40 ist auch wesentlich in der Entwicklung langlebender Gedächtnis-T-Zellen beteiligt. Diese Gedächtnis-T-Zellen sind dann bei einer Neurodermitis sehr zahlreich vorhanden und führen eben zur Chronizität der Erkrankung. Wenn wir dauerhafte Überaktivierung der pathologischen T-Zellen wieder in eine neue Balance bringen könnten, dann hätten wir eben eine bessere Chance, da eine Modifikation der Krankheitsaktivität des atopischen Ekzems zu erreichen. Ergo, das würde dann schon einiges ändern. Jetzt also aber Fokus auf die Rocket-Studie. Ist eine Doppelstudie, veröffentlicht im Lancet. Es gibt einmal die Rocket Ignite und dann die Rocket Horizon. Alles sehr, ja, ne, hochtrabend. Ihr merkt schon, wir bewegen uns hier im weiten Space-Bereich. Die Studien liefen beide über 24 Wochen, waren randomisiert, doppelverblindet, placebo-kontrolliert, Phase-3-Studien. Ja klar, so wünscht man sich das ja auch, so muss es sein bei Zulassungsstudien in jeweils 19 Ländern. Eingeschlossen wurden insgesamt fast 1500 Patientinnen und Patienten ab 18, die alle natürlich eine atopische Dermatitis hatten und mindestens ein Jahr lang vor Studienbeginn eine mittelschwere bis schwere Krankheitsaktivität. Das wurde natürlich auch definiert mit diesem EASI-Score, entweder 16 oder mehr, und auch noch zusätzlich den Investigators Global Assessment for Atopic Dermatitis, den VIGAAD-Score, mindestens 3 oder 4, das war dann schwer, und eine betroffene Körperoberfläche von mindestens 10% oder mehr. Also, dass man wirklich davon ausgehen konnte, ja, die waren deutlich betroffen. In der Ignite-Studie war die Randomisierung im Verhältnis 3:2:2. Die erste Gruppe bekam 300 Milligramm Rocatinlimab, die zweite 150 Milligramm und die dritte eben den Placebo subkutan. In der Horizon-Studie war die Randomisierung eher 3:1, entweder 300 Milligramm Rocatinlimab oder direkt den Placebo. Also da keine Abstufung. Am Anfang wurde das Rocatinlimab alle 2 Wochen gegeben, also in Woche 0, Woche 2 und Woche 4 und danach dann alle 4. Letzte Dosis war dann in Woche 20 und als Endpunkt wurde definiert Verringerung des EASI-Scores 75 um mindestens 75% gegenüber dem Ausgangswert. Und der VIGAR-Score sollte sich mindestens um 2 Punkte verbessern. In der Ignite-Studie passierte das für rund 42% der PatientInnen, die 300 Milligramm Rocatinlimab bekamen. und bei gut 36% in der Gruppe mit 150 Milligramm. Auch bei Placebo tat sich natürlich was. Da waren es dann 13%, die da eine deutliche Besserung hatten und diese Endpunkte erreichten. In der Horizon-Studie erreichten tatsächlich weniger Anteile der Betroffenen diese Endpunkte, nämlich nur 33% der Teilnehmenden mit Rocatinlimab und 14% unter Placebo. Warum das da so unterschiedlich ist, das wurde nicht weiter ausgeführt, aber es wurde natürlich konkludiert, ja, Behandlung mit Rocatinlimab führt im Vergleich zu Placebo zu statistisch signifikanten und klinisch bedeutsamen Verbesserungen. Ja gut, das hat es wohl gezeigt. Unsere Expertin hat das auch nochmal für uns eingeordnet und genauer angeschaut. Sie sagte, der Effekt dieses Medikaments scheint sehr lange anzuhalten. Denn sogar nach Absetzen der Therapie nach 24 Wochen, das hatte sie gerade auf einem Kongress gehört, wurde berichtet, hatten diese Patientinnen und Patienten noch einen ziemlich guten Effekt. Aber wir sehen auch, es wirkt nicht besonders schnell. Man braucht einen langen Atem, man braucht Geduld, bis da die volle Wirksamkeit erzielt wird. Nach 20 Wochen, das sehen wir in der einen Studie, erläuterte sie, hatten so um die 30-40% der Patienten eine 75-prozentige Verbesserung. Aber wenn man dann weiter guckt in anderen publizierten Studien oder auf den Kongressen, dann sieht man Daten, dass wenn die Therapie weitergeführt wird, da sogar der Therapieeffekt über das nächste halbe Jahr noch weiter ansteigt. Also eigentlich müsste deshalb deutlich länger noch behandelt werden und nachbeobachtet werden, als es das jetzt in den Studien gemacht wurde. Noch ist das alles ja nicht zugelassen, aber sie meinte, wenn es dann zugelassen würde, dann wäre es für sie eine gute Option, das also auch in der Hand zu haben, gerade bei einer Therapie refraktären atopischen Dermatitis ohne andere allergische Komorbiditäten. Es macht allerdings, das betonte sie nochmal, häufiger als die anderen Biologika, die schon bei der Neurodermitis eingesetzt werden, bei der Erstgabe Unverträglichkeitsreaktionen. Da kommt es dann eben zu Fieber oder Schüttelfrost, aber das ist dann auch spontan rückläufig innerhalb von ungefähr 48 Stunden. Daher schätzt sie die Verträglichkeit insgesamt als schon sehr gut ein. Es laufen auch noch Studien mit Kindern und Jugendlichen und gerade bei dem Aspekt sagt sie, da kann man sich sehr gut vorstellen, dass man durch das Ausschalten der langlebenden Gedächtnis-T-Zellen, was wir ja haben, möglicherweise sogar eine in ja, Anführungsstrichen Heilung erzielen könnten. Also wie gesagt, das ist jetzt das Zitat von Silke Hoffmann, aber das stellte sie so ein bisschen in den Raum, ob das nicht möglich wäre. Ob es aber insgesamt wirklich ein echter Gamechanger wird mit mehr Disease Modification, das, sagte sie, muss man abwarten. Das werden wir erst in der Praxis sehen. Aber Schlussfolgerung und Fazit für heute ist auf jeden Fall, da könnte durchaus was kommen, vielleicht noch in diesem Jahr, was bei der atopischen Dermatitis sehr gut weiterhelfen kann. Das war die Dosis Wissen für heute. Und wenn sie euch gefallen hat, dann empfehlt uns doch sehr gerne weiter.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.